Zip FM
mit den Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen bei Zip FM. In der heutigen Ausgabe erinnern wir an den Aufstand der Zapatistas vor 20 Jahren. Außerdem berichten wir ein weiteres Mal über die Forschungen zum Nationalsozialismus. Diesmal geht es um die Situation schwangerer Frauen im Konzentrationslager Dachau. Des Weiteren senden wir ein Interview, in dem die These vertreten wird, dass im Kapitalismus keine grundlegende ökologische Wende zu erwarten ist. Unser letzter Beitrag stellt eine Würdigung für die Gründerin der Mütter gegen Atomkraft dar, die kürzlich verstorben ist.
Erster Januar 1994. Maskierte Kämpfer und Kämpferinnen besetzen gleichzeitig 5 Bezirkshauptstädte von Chiapas, dem ärmsten Bundesstaat von Mexiko. Die Zapatistas erklärten damit der mexikanischen Regierung den Krieg. Wieso die Zapatistas gerade am 1. Januar 1994 mit diesem Aufstand die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen, weiß Franziska Bundi von der Gruppe «Direkte Solidarität mit Chiapas».
Also dieses Datum haben sie gewählt, weil dann das Freihandelsabkommen, der NAFTA-Vertrag zwischen Mexiko, USA und Kanada in Kraft getreten ist. Und für diese Leute, die Zapatisten, also das sind mehrheitlich indigene Bauern, bedeutet dieser Vertrag, dass sie eigentlich das Recht auf Ejido-Land, also es ist ein Land, das gemeinsam genutzt werden kann, dass das wegfällt, das wurde weggestrichen. Und das war so der Anlass, warum sie dann den Aufstand gemacht haben.
Die Bilder dieses Aufstandes gingen vor 20 Jahren um die Welt. Trotzdem verfehlten die Zapatistas ihr Ziel, eine landesweite Revolution loszutreten. Nach 12 Tagen des Kampfes zogen sie sich aus den Städten in die schwer zugänglichen Dschungeltäler zurück. Seitdem setzen sie sich mit friedlichen Mitteln gegen Ausbeutung, Rassismus, Unterdrückung der Frauen und Naturzerstörung ein und bauen in Chiapas autonome Strukturen auf. Franziska Bundi hat sie letztes Jahr besucht.
Sie haben diese Gebiete, diese zapatistischen Gebiete, wo sie leben und wo sie eben parallel zum mexikanischen Staat ihre eigenen Strukturen haben, vor allem in Gesundheit und Bildung. Und also es ist so, dass eben zum Teil dann die, gerade in der Gesundheitsversorgung, reicht das nicht, was die Regierung macht, was sie anbietet. Und das ist auch ein Grund, weshalb sie eben ihre eigene Gesundheitsstruktur aufbauen. Neben dem, dass ihnen das natürlich auch Unabhängigkeit gibt. Und es ist auch so, dass dann die nicht-zapatistische Bevölkerung auch diese Kliniken aufsucht, weil sie eben besser sind als die Kliniken von der Regierung.
Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro en que los hijos puedan celebrar. Somos el viento.
Somos el Viento, ein Lied von der spanischen Gruppe Amparanoia für die Zapatistas. Immer wieder unterstützen so internationale Künstler und Künstlerinnen den Widerstand der Zapatistas. Doch ansonsten hört die Weltöffentlichkeit nicht mehr viel von den indigenen Rebellen. Dies hat laut Franziska Bundi einen Grund.
Man hat auch versucht, sie zu schwächen, indem man gesagt hat, ihre Bewegung ist tot. Man hat längere Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Es gab keine größeren Mobilisierungen mehr. Aber also als wir jetzt dort waren, das war im Dezember 2012, waren wir dann dort, als es wieder eine größere Mobilisierung gab. Und mit dieser größeren Mobilisierung, also das war eine der größten, da gab es rund 40.000 Menschen, die sich wiederum ja in ungefähr 5 Städten von Chiapas demonstriert haben. Und damit haben sie eigentlich gezeigt, hallo, also wir sind noch hier und wir sind nicht tot, uns gibt es noch. Und was da interessant war, war auch zu sehen, dass eben die jüngere Generation vertreten war. Das heißt, sie haben auch den Generationensprung wie geschafft.
El 12 de marzo, el Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad, dignidad, no estamos de paso, dice, no somos fracaso, no estamos de paso.
Vielen Dank an Radio Rabe Bern für die zur Verfügungstellung dieses Beitrags. Der folgende Beitrag von Radio Lora München entstand bereits im Jahr 2010 und wurde von der Redaktion für die Einspielung in der aktuellen Sendung leicht gekürzt.
Normalerweise kam eine Schwangerschaft im KZ einem Todesurteil gleich. Frauen, denen man die Schwangerschaft bereits ansah, wurden oft schon bei ihrer Ankunft im Konzentrationslager als arbeitsunfähig eingestuft und kurz darauf ermordet. Wenn Häftlingsärztinnen entdeckten, dass eine andere Gefangene schwanger war, haben sie das Kind häufig abgetrieben, um das Leben dieser Frauen zu retten. Kaum vorstellbar, dass es trotzdem Frauen gab, die unter solchen Umständen ein Kind zur Welt gebracht haben. In Kaufering 1, einem Außenlager des Konzentrationslagers Dachau, ist genau das passiert. 7 Frauen haben dort im Winter 44/45 entbunden. Dass die Geburten im KZ wirklich so etwas wie Hoffnung spendeten, auch für die Zeit nach der Haft, das sieht Brigitte Fiedler auch so.
Eine der Frauen sagte, ich habe ein Kind aus dieser Hölle mitgebracht und gibt denen vielleicht einfach auch die Kraft weiterzuleben. Sie haben ja vielfach ihre früheren Partner verloren, ihre Familien verloren und aus diesem Ding diese Hoffnung zu schöpfen. Das hilft vielleicht auch anderen Besuchern hier, diesen Aspekt, diesen positiven, diesen ganz kleinen positiven vielleicht auch mitzunehmen und nicht ganz an der Geschichte und der Welt zu verzweifeln.
Wer Besuchergruppen durch die Gedenkstätte führt, der hat vorher eine spezielle Fortbildung gemacht. So auch die Dachauer Autorin Eva Gruberowa. Und der fiel im Bildbestand der Gedenkstätte ein Foto auf, das mehrere weibliche Häftlinge mit Kindern zeigt. Ein ungewöhnliches Motiv, weil im KZ Dachau und seinen Außenlagern ja vor allem Männer inhaftiert waren. So entstand die Idee, dem Thema eine Ausstellung zu widmen, wofür sich Gruberowa mit der Historikerin Sabine Schalm zusammentat. Die Recherche ergab, dass alle 7 Frauen und ihre Kinder den Holocaust überlebten und 2 der Mütter heute noch leben. Eine von beiden heißt Miriam Rosenthal. Sie ist in der Ausstellung allgegenwärtig. Denn außer den üblichen Texttafeln, Bildern und Originaldokumenten kann sich der Besucher auch Auszüge aus Interviews mit Rosenthal anschauen. Bevor die Nationalsozialisten sie ins KZ steckten, lebte Rosenthal in Ungarn, wie die 6 anderen Frauen. Von dort aus wurden 1944 unter deutscher Besatzung Hunderttausende Juden nach Auschwitz deportiert. Da man Rosenthal und den anderen Frauen ihre Schwangerschaft noch nicht ansah, wurden sie in eines der Dachauer Außenlager geschafft. Hier mussten sie wie Zehntausende ihrer Mithäftlinge Zwangsarbeit verrichten. So ging es zum Beispiel in Kaufering darum, große Bunker zu bauen, damit Teile der Rüstungsproduktion vor den Luftangriffen der Alliierten geschützt werden konnten. In dieser Zeit setzten die Frauen alles daran, ihre Schwangerschaft zu verheimlichen. Zum Beispiel, indem sie Kleidung, die ihnen zu eng geworden war, gegen andere eintauschten. Doch irgendwann war natürlich für jeden sichtbar, dass die Frauen ein Kind erwarteten. Warum sie trotzdem überlebten, dazu Brigitte Fiedler von der KZ-Gedenkstätte.
Man muss die Zeit beachten, das war Ende des Zweiten Weltkrieges, es waren die Umstände und es war vielleicht einfach auch der Hintergedanke einiger der SS-Leute in Kaufering, die sich überlegt hatten, sich irgendwie einen Persilschein in ihrem Prozess, der vielleicht im Nachkrieg stattfinden sollte, durch diese Taten, die sie sich dann ja auch schriftlich von einer der überlebenden Mütter niederschreiben haben lassen und letztendlich einer dieser SS-Männer dadurch auch ein mildes Urteil bekommen hat.
Das Verhalten der SS-Männer in Kaufering war tatsächlich ungewöhnlich. So hat zum Beispiel der Lagerführer den Frauen mehr zu essen, warme Kleidung und Salbe geben lassen, damit sie ihre Kinder versorgen konnten. Die Ausstellung dokumentiert das, ohne die Situation der Mütter zu beschönigen. So wird darauf hingewiesen, dass es bei Geburten im KZ am nötigsten fehlte. Keine Verbände, keine Desinfektionsmittel, nicht einmal sauberes Wasser war da. Und als die Kinder zur Welt gebracht waren, da mussten die Frauen lange in der Ungewissheit leben, ob die SS-Männer sie nicht doch noch töten würden. Das alles wird detailliert dokumentiert und insofern erreichen die Ausstellungsmacherinnen ihr Ziel, die wundersame Ausnahme zu zeigen, ohne das alltägliche Grauen zu verschweigen. Das hat offenbar auch diejenigen überzeugt, die damals in Kaufering geboren wurden. Fast alle kamen sie im vergangenen Frühjahr zur Eröffnung und haben außerdem Familienfotos zur Verfügung gestellt, die die Ausstellung abschließen. Dazu noch einmal Brigitte Fiedler.
Bei der Ausstellungseröffnung stand ich hier und betrachtete also diese Fotos und dann kam eine kleine Frau zu mir und stellte sich als Hanna Klein vor und zeigte auf dieses Foto dieser Frau mit den Kindern auf dem Fahrrad und erzählte, dass das ihre Mutter wäre, wie sie ihre Kinder in den Kindergarten bringt. Und sie beschrieb mir im Einzelnen ihre Enkel, die auf diesem Foto in großer Zahl zu sehen sind, also von dem Kleinsten bis zu den Teenagern, die da schon sind. Und er sagte in einem Satz ganz stolz, sehen Sie dieses Foto, das zeigt meinen Sieg über Hitler.
Im Folgenden hört ihr ein von Radio Blau geführtes Interview mit Hans Thiel, Wirtschaftsreferent der Bundestagsfraktion der Linkspartei.
Ich habe jetzt Dr. der Ökonomie Hans Thiel in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Ja, du bist der Wirtschaftsreferent der Bundestagsfraktion der Linken in Berlin und hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Rotes Grün. Dieses rote Grün, also da geht's halt um Kapitalismus und Ökologie und wie die zusammenhängen. Vielleicht kannst du erstmal so ein paar Fakten nennen mit der Ökologie, wie es zurzeit da überhaupt aussieht auf der Welt.
Ja, die Weltwirtschaft bleibt nach wie vor seit Jahrzehnten mit hohem Tempo auf dem falschen Pfad. Der Energieverbrauch steigt seit Jahrzehnten. Stromerzeugung hat sich in den vergangenen 40 Jahren vervierfacht. Die CO2-Emissionen steigen permanent mit der Ausnahme von Rezessionsjahren. Und stärker als der grüne Trend, den es ja nun in vielen Ländern auch Gott sei Dank gibt, ist aber der Extraktivismus-Trend, also rausholen, was geht, um am fossilen Entwicklungspfad festhalten zu können. Stichworte sind ja bekannt, Fracking, Ölsande, Tiefseeöl, Landgrabbing und so weiter. Gegenwärtig werden Nord- und Südamerika durchlöchert, um die letzten Gas- und Ölreserven zu bergen. In China und Indien gibt es eine gewaltige Renaissance der Kohle. Und zusätzlich haben wir nicht nur bei den Themen Energie und Klima eine Überdehnung, sondern nahezu an allen Fronten. Biologische Vielfalt ist bedroht, Stickstoff und Phosphor in den Böden, Versauerung der Ozeane, Verschmutzung durch Chemikalien. Also eine Übernutzung der Erde an nahezu allen Fronten. Das ist leider der Befund, den man sich stellen muss.
Ja, das ist höchst dramatisch, ist aber auch schon seit längerem bekannt. Schon in den 70ern hat ja auch der Club of Rome, die sind ja auch eher auf kapitalistischer Seite gewesen, das ja festgestellt, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Aber es geht so weiter. Woran liegt denn das, dass so wenig passiert und dass es immer weitergeht?
Ja, das hängt natürlich insbesondere mit dem Wirtschaftssystem zusammen, wie Sie zu Recht das auch schon angesprochen haben. Kapitalismus, also die Maßlosigkeit, der Wachstumszwang ist inkompatibel mit langfristiger Vorsorge, mit Regeneration von Naturgütern, mit der Beachtung ökologischer Grenzen. Eine kapitalistische verfasste Wirtschaft, wie wir alle wissen, muss wachsen. Nicht, weil wir normale Menschen so wachstumsgeil sind, sondern weil ständig Überschüsse, Gewinne, Profite erzielt werden müssen, damit der Laden am Laufen bleibt. Oder anders gesagt, Stabilität hat der Kapitalismus nur in der Expansion. Nullwachstum oder gar Schrumpfung ist für ihn keine Option. Insofern ist das immer schwierig mit der notwendigen Reduktion von Energie und Rohstoffen.
Da gibt es aber auch durchaus andere Stimmen. Zum Beispiel Ralf Füchs von den Grünen hat auch ein Buch geschrieben. Und naja, das ist so die Kurzfassung, dass ja der Kapitalismus auch durch Wettbewerb ja halt durchaus auch seine ökologischen Vorteile hat und dass da halt immer effizientere, was auch immer, Maschinen, Geräte erstellt werden. Wie sieht denn das damit aus? Also hat der Kapitalismus da auch Vorteile und kann der auch ja der Umwelt was bringen?
Ja, selbstverständlich können auf der politischen Ebene Reformanstrengungen auf den Weg gebracht werden. Und selbstverständlich ist jede sinnvolle Reform willkommen. Aber diese Reformen, auch die von Ralf Füchs angesprochenen in seinem Buch, müssen für echte und dauerhafte Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs sorgen und führen. Nehmen wir ein Beispiel: Gebäudedämmung. Dort spare ich Energie ein und damit spare ich dann auch Einkommen ein. Aber wenn dieses zusätzliche Einkommen sich anschließend in einen zusätzlichen Flug verwandelt, dann ist nichts gewonnen. Im Gegenteil, der Energie- und Ressourcenverbrauch steigt dann sogar. Meine Gegenthese zu Füchs lautet ganz einfach: absolute Senkung geht nur systemisch. Also große ökologische Effekte sind nur dann zu erzielen, wenn man nicht sich nur beschränkt auf einzelne grüne Produkte, sondern auch und vor allem auf integrierte grüne Systeme. Anders gesagt, die Privatwirtschaft kann singuläre Ökoeffizienz hervorbringen, aber keine systematische. Verbrauchsarme Autos, aber eben keine effizienten Verkehrssysteme. Ökohäuser, aber keine ökologisch sinnvollen Siedlungsstrukturen. Bio-Lebensmittel, aber keine Bio-Agrarsysteme. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wer diese systemische Ökoeffizienz, also diese tatsächliche Schrumpfung, erzielen will, der muss dann auch die müsste dann auch die Konsequenz ziehen. Es geht um Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft und nicht nur der Technik. Das ist das Problem.
Ja, das ist wahrscheinlich zurzeit auch noch nicht mehrheitsfähig in Deutschland und in den wenigsten Ländern, fürchte ich.
Ja, sicherlich. Aber da gilt es eben gedanklich vorauszuarbeiten und zu schauen, ob es nicht in der Realität, in der Wirklichkeit, nicht nur ausgedacht am Schreibtisch, sondern in der Wirklichkeit Tendenzen gibt, die, wenn man sie zusammendenkt, etwas ergeben, zunächst zarte, keimende Pflanzen, aber weiter gereift, zu etwas anderem führen können. Und darum muss man sich ja schließlich auch bemühen. Wir können die alte Frage nach einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft ja nicht ständig beiseite lassen. Die muss wieder gestellt werden, allerdings anders als in früheren Zeiten, heute mit durch und durch ökologischer Ausrichtung.
Ja, das ist das Problem, dass auch die Zeit da ein bisschen drängt, weil irgendwann steht halt Norddeutschland unter Wasser oder so, fürchte ich.
Ja.
Hast du dann noch weiterführende Webseiten zu dem Thema?
Also zunächst vielleicht kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Buch kann man vollständig runterladen, ist als Internetausgabe verfügbar auf www.rosalux.de. Wenn man dort meinen Namen angibt, Hans Thie, T-H-I-E, dann wird man dort das Buch in Gänze finden. Dann ich arbeite ja in der Linksfraktion hier im Bundestag in Berlin, haben vor anderthalb Jahren ein Projekt auf den Weg gebracht, das nannte sich Plan B oder nennt sich Plan B. Da kann man auch eine Menge sich anschauen unter www.plan-b-mitmachen.de. Und daneben gibt es natürlich viele andere interessante Websites, also klimaretter.info beispielsweise findet man ständig aktuelle Informationen zum Geschehen in diesem Bereich, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in der Welt. Also daran gibt es ja heutzutage keinen Mangel. Schwierigkeit besteht ja eher darin, das Interessante, Wichtige und Verlässliche und Glaubwürdige rauszufiltern.
Ja, wunderbar. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ja, ich will vielleicht noch da sagen, also der entscheidende Punkt bei meinem Buch ist, es geht nicht um ein ausgedachtes Utopia, sondern um eine geerdete Vision, die nicht nur die Moral, die wir alle im Munde führen, sondern auch die Machbarkeit und die Logik auf ihrer Seite weiß. Und ich denke, da gibt es viele Beispiele, etwa im Finanzsektor und Energieversorgung, wo ja Schrumpfung jetzt zum ganz großen Thema geworden ist, die sich da anführen lassen und die, wenn man sie sich vernünftig organisiert vorstellt, schon Bausteine geben für etwas anderes. Oder demokratische Planung ist ein anderes Beispiel. Es ist heute direkte Demokratie, ist populär, die Leute wollen mitreden. Es gibt Initiativen, in Leipzig gab es die, in Berlin im vergangenen Jahr, dass Geheimverträge offengelegt werden, dass die Leute selber bestimmen wollen und können. Und das können sie auch, weil heute, wie gesagt, das Wissen, die Informationen, die man dafür braucht, reichlich zur Verfügung stehen und schnell kommuniziert werden können. Wir haben also Elemente für etwas anderes ansatzweise durchaus da. Denken wir sie uns stärker und in ihrem Zusammenhang, dann kommen wir zu einer interessanten Gesellschaftsdebatte, die wir für die Lösung der ökologischen Probleme unbedingt brauchen. Nur Technik, nur kleine Reformen, die werden offenkundig nicht reichen.
Kommen wir nun zum letzten Beitrag dieser Sendung, in dem die Gründerin der Mütter gegen Atomkraft gewürdigt wird. Ihr Leichnam wurde Anfang dieses Jahres gefunden.
Ich kam also vor 13 Jahren nach Heimhausen, ein Dorf hier im Norden von München, und habe ich immer halt Zettel gesehen, die verteilt wurden und überall drauf stand, was für welche Gefahren das sind, dass wir hier in der Nähe zwei große Atomkraftwerke haben. Und habe ich auch zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt gehabt und habe hier die Frauen, Männer, also Leute eben gefragt, ob sie das wüssten, ob sie da was dagegen machen würden. Und da waren sie also fast alle, ja, keine Antwort, wussten nicht. Und dann war ich so entsetzt, dann habe ich die Frau Gina Gillig eben halt kontaktiert. Und da hat sie mich also ausführlich informiert und dann so motiviert, dass ich eben halt seitdem bei den Müttern gegen Atomkraft bin. Dann war ich eben halt mit ihr in verschiedenen Aktionen und so. Und dann war ich im Vorstand auch mit ihr, wo wir viele Sachen gemeinsam Veranstaltungen haben, organisiert haben und mit anderen. Und so erfuhr ich, was für eine Persönlichkeit sie war, was für eine Frau war mit so viel Engagement und so viel Courage, eben halt diese starke Atomlobby zu bekämpfen und mit großer Überzeugung für die erneuerbare Energie. Ja, und so blieb es dann auch, dass ich dann irgendwann durch diese ganze Arbeit, die ich selber aktiv im Verein eben halt mitgemacht habe und eben mich relativ ausführlich über die Geschichte dieser Mütter gegen Atomkraft informiert habe und gewusst habe, wie es dann entstanden ist. Als politikwissenschaftliche und promovierte Feministin habe ich dann auch die Idee gehabt, also das ist eine politische Arbeit, die nirgendwo eben halt gewürdigt fand. Kein Kommentar dazu. Und dann habe ich eben einen Artikel drüber geschrieben und kamen viele Frauen. Und wir haben bei Radio Lourdes eine Sendung auch gemacht mit Eckart Thiel. Und die meisten, wie gesagt, ihre Erzählung war es so, dass sie davor kaum oder gar nicht politisch waren. Und ihre kleinen Kinder mit diesen schrecklichen Katastrophe von Tschernobyl, dieser Super-GAU, konfrontiert waren. Und durch diese Lebensmittelvergiftung oder eben diese ganzen Maßnahmen und die absolute fast null Information, was in dem Fall zu machen und zu tun oder zu veranlassen oder nicht, waren sie so entsetzt und gleichzeitig so couragiert, dass sie angefangen haben, also sich selber zu informieren, auch die Bevölkerung. Und entstand eine Gruppe von Frauen, die sich von Privaten, also eben nach dem feministischen Slogan, das Private ist politisch, absolut eben halt so hochkompetente Frauen gegen die Atomlobby sich entwickelt haben und hatten nichts erstmal, mussten alles teilweise lernen, mit Computer umzugehen. Es wurde auch in diesem Artikel erzählt, bei der Zeitschrift Courage, Mutter Courage erschienen ist, auch selbst von den Müttern gegen Atomkraft veröffentlicht, herausgegeben. Und so habe ich eben halt diese Frau Gina Gillig erlebt und ihr Lebensmotto, was mich auch immer als Fundament oder als Motivation neben ihrer Arbeit natürlich geprägt hat und bis heute wahrscheinlich immer prägend wird und begleitend wird. Sie sagte immer, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich fragen, wieso hast du es nicht gewusst, wieso hast du nichts dagegen unternommen? In Anlehnung an dessen, was eben halt nach dem Zweiten Weltkrieg hier, nach der Nazi-Diktatur passiert ist. Das wollte sie nicht und deswegen war sie sehr aktiv und war auch nicht nur in den Müttern gegen Atomkraft, sondern war auch in diesen Bürger gegen Atomreaktor in Garching auch sehr aktiv. Auch da haben wir eben halt ein bisschen mitgemacht oder ich, also sie viel und ich hin und wieder mit den Aktionen mitgekommen. Und auch eben halt sehr viel erfahren über diese ganze Machenschaften von der Atomlobby und die Lügen, die da verbreitet werden, bin ich ihr natürlich auch sehr dankbar und auch sehr eng verbunden. Deswegen hat mich ihr Verschwinden erstmal im Kern meiner Seele eben halt betroffen und schockiert und dann eben halt am Wochenende erfahren, dass ihre Leiche gefunden wurde, wo ich sofort gedacht habe, wir müssen ihre politische Arbeit, ihr Engagement würdigen als Person, als Frau, die eben halt von ziemlich apolitisch eben so eine hochaktive politische Frau geworden war, muss ich jetzt leider sagen, was auch sehr schwer fällt, weil so eine Person zu verlieren ist nicht einfach, wenn man sie als Vorbild hat und auch gar nicht in die Richtung einschätzen kann, dass sie eines Tages verschwinden kann, weil bis zuletzt war sie sehr aktiv, klar, ein Jahr lang, die letzten Zeiten nicht, aber sonst immer.
Sie war sehr aktiv, sie hat Menschen motivieren können, sie hat Menschen informieren können und was ihr bleibt, ist letztlich ihr geistiges Erbe.
So würde ich das auch sagen und unterstreichen und dementsprechend möchte ich in die Richtung auch weiterarbeiten, weil sie die Aufklärungsarbeit, was sie da geleistet hat, vor allen Frauen, denke ich, ist ein großes Vorbild, dass trotz Familie und trotz ihre, dass sie auch gearbeitet hat, also auch Zeit gefunden hat, auch in ihrer menschlichen Kompetenzen, in ihrer sozialen Kompetenzen, also emotionale Intelligenz uns motiviert hat, immer wieder. Und auch akzeptiert, wenn Frauen nicht konnten, auf welchen Grund auch immer von der Familie, war sie da immer da, also auch für ihre Kinder, ne, und hat auch dafür gearbeitet. Es ist ein großes Vorbild, wenn wir sie auszeichnen, denke ich, ist auch für junge Generationen ein Vorbild in dieser Aufklärungsarbeit, in der politischen Arbeit, dass man nicht alles nicht hinnehmen soll und muss und darf, sondern dass man dafür auch kämpfen muss, auch für die erneuerbare Energie, für eine bessere Welt. Also so möchte ich persönlich und im Namen natürlich von vielen Frauen, auch bei den Müttern gegen Atomkraft, dass ihren Namen damit verbunden wird. Eine engagierte, engagierte Frau, die viel Aufklärungsarbeit geleistet hat, aus sich sehr kompetent, ja, und informiert war und demonstriert hat überall und auch gegen viele Widerstände auch seitlich in der Männer und Konzerne natürlich auch die Kraft hatte, eben halt sich hinzustellen und da ihre Meinung zu sagen und uns mitzuschleppen, mitzumotivieren. Ne?
Das war's mal wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Die Gesamtsendung und alle Einzelbeiträge findet ihr zum Nachhören auf der Internetseite www.freie-radios.net.
Mais fait, mais...